Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 494 des Computer Club 2. Ich begrüße alle Damen und alle Herren, alle Mädels und alle Jungs und alle, die uns mögen. Ich denke, ich habe heute wieder ein paar Themen ausgewählt, die ganz interessant sind, ein paar Aufreger dabei, natürlich wie immer, aber wir müssen ja nun auch das, was geschieht, was zweifelhaft ist, so ein klein wenig betrachten. Und die letzten Male habe ich viel Technik gemacht, heute machen wir wieder viel, naja, was ist das eigentlich? Politik? Ja, nicht unbedingt. Lebensumfeld, IT-dominiertes oder IT-beeinflusstes Lebensumfeld, möchte ich mal so sagen. Und das geht natürlich auch alle an, die in irgendeiner Art mit dieser Technologie zu tun haben. So. Das war der Vorspruch. Jetzt kommt der zweite Vorspruch. Also, wir haben vergangene Woche wieder zwei Folgen CC2 TV aufgenommen in Düsseldorf bei NRW TV. Und Wolfgang Back war dabei. Er hat in der ersten Sendung, die Sie jetzt am kommenden Sonntag sehen können, etwas über sein Heimautomatisierungsprojekt gemacht und gebracht und vorgestellt, wie er eben seine Türen überwacht und Sicherheit und so weiter und so weiter. Und in der zweiten Sendung, ja, da wollte er eigentlich etwas über Windows 10 machen, aber wie das so ist, ich hatte alte Geräte mitgebracht und er kam dann ins Schwärmen. Also Windows 10 ist im Prinzip ausgefallen. Mal sehen, ob er es nochmal nachholen wird. Aber auf jeden Fall, er ist wieder dabei. Es waren ja viele Fragen da, die darauf zielten. Genauso viele Fragen waren auch da, nee, nicht genauso viele, ein paar weniger, was mit Heinz Schmitz ist. Und da muss ich ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Heinz Schmitz hat ja in der Sendung, in der letzten Sendung vergangenen Jahres gesagt, dass er einen Lehrauftrag angenommen hat und dass er eben nicht die Zeit hat, zu den Fernsehproduktionen zu kommen. Und bei den Audioproduktionen hatten wir vereinbart, dass er Beiträge fertig macht und die einreicht, also auf den Server stellt, und dass ich ihm dann sage, wann und wo wir die reinnehmen. Das ging auch am Anfang noch ganz gut, Anfang des Jahres, und dann ist irgendwann der Faden abgerissen. Also ich gehe davon aus, dass ihn in irgendeiner Art seine berufliche Tätigkeit übermannt hat und dass er sich wieder meldet, wenn er Lust und Zeit hat. Also vorläufig gibt es dazu keine neuen Erkenntnisse und keine Pläne. So, haben wir noch was vorzusprechen? Ach ja, die Folge 500. Ja, ich habe zwar so ein Konzept im Kopf, ich habe auch schon angefangen, das in irgendeiner Art auszuarbeiten. Ich weiß, jetzt sitzen viele da und möchten das wissen. Neugier ist eine schöne Geschichte, wie früher Weihnachten, da wusste man vorher auch nicht, was kommt. Deshalb werde ich es natürlich nicht auflösen. Und außer mir weiß es keiner. So. Aber das war jetzt der dritte Vorspruch und jetzt fangen wir richtig an. Im Mittelalter wurden die Leute an den Pranger gestellt. Das heißt, irgendwo auf dem Dorfplatz festgebunden, öffentlich zur Schau gestellt, meist noch mit irgendeiner Schandtafel um den Hals, wo drauf stand, was sie nun gemacht haben. Das ist ja Gott sei Dank vorbei. Vorbei? Naja. Vielleicht hat es ja eine Wiederauferstehung dieses alten Brauches gegeben. Zumindest habe ich eine Nachricht von einem Zuhörer bekommen in Willich, in der Stadt Willich. Da passiert wieder so etwas. Möglicherweise nicht nur da, kann ich mir durchaus denken. Da werden Leute, die ihre Zwangsgebühr an die Aftergets, das heißt die Nachfolge der ehemaligen Gebühreneinzugszentrale, dieser halbstaatlichen Organisation, die Geld für Leistungen kassiert, die meisten Leute nicht haben wollen und damit gut lebt und mittlerweile so gierig geworden ist, dass sie auch die Überschüsse, die eingesammelt wurden, verlangt und darüber hinaus noch mehr, aber im Gegenzug das, was versprochen wurde, nämlich Sponsoring, nicht einstellt. Das war nur ein kleiner Schlenker, damit eine Einstimmung aufs Thema da ist. Ja, und diese Aftergets, wenn die Leute jetzt mehrmals gemahnt hat, angeschrieben hat und gesagt, jetzt zahlst du für den Kram, den du nicht haben willst, für die unsere schwachsinnigen Seifenopern und ähnlichen Mist, dann gehen die an die Gemeinden des Wohnortes heran, wo diese säumigen Zahler leben und bitten um Amtshilfe. Ja, und diese Kommunen, die schicken dann ihre Geldeintreiber raus. Und wenn sie das Geld nicht eintreiben können, und so ist es in Billig geschehen bei jemanden, ich sage nicht bei dem Hörer, sondern bei jemanden, der das beobachtet hat, dann haben die ja für das Auto, für das Ventil des Autos, so ein kleines gelbes Teil, naja, klein ist schon ganz schön groß, welches auf die Ventilkappe draufgeht, nee, die Ventilkappe wird abgedreht, das Teil wird draufgedreht, mit einem Schlüssel, der von der Seite reingesteckt wird, verschlossen, damit man es nicht abmachen kann. Und sieht ja nur lustig aus. Dann werden natürlich auch noch Aufkleber auf die Seitenscheibe und auf die Windschutzscheibe geklebt, wo darauf hingewiesen wird, dass eben hier irgendetwas nicht in Ordnung ist, eine Warnung, dass man nicht losfahren soll. Warum? Naja, da ist eine hundsgemeine Mechanik drin. Wenn man losfährt, dann wird das Ventil geöffnet, der Reifen verliert Luft und nach etwa 600 Metern, kommt wohl auch ein bisschen auf die Geschwindigkeit an, ist das Ding platt. Also, hier wird man wirklich zur Schau gestellt, ganz offen, das Auto verunstaltet, eine Sachbeschädigung vorgenommen. Das ist zwar alles gedeckt vom Recht und Gesetz, und man mag nun darüber denken, was man will. Früher gab es ja diese großen Krallen, die um die Räder gemacht wurden, damit man überhaupt nicht fahren konnte. Wenn man aber den Zusammenhang betrachtet, dass es hier um die nicht gezahlten Zwangsgebühren zu unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Wort kommt mir mit dem Rechtlichen ganz schwer über die Lippen, besteht. Das heißt also, wenn du nicht das zahlst, was du gar nicht haben willst, dann stellen wir dich öffentlich zur Schau und entziehen dir die Möglichkeit, dein Fahrzeug zu benutzen. Dann muss ich sagen, das ist schon eine Sauerei, die zum Himmel stinkt. Nun hat mir der gute Mann geschrieben, jetzt wissen Sie ja schon, dass ein Mann war, dass das wohl bei Ihnen in Willig üblich sei, dass man irgendwelche zahlungsunwilligen oder unfähigen Leute derart öffentlich verunglimpft. In Ordnung ist es nicht. Wie gesagt, die Verhältnismäßigkeit zwischen aufs Auge gedrückte Fernsehsendungen, die jeder bezahlen muss, ob er die Sendungen will oder nicht, Hörfunk natürlich auch. Das meiste ist ja nun auch, naja, sagen wir mal nichts dazu. Ich habe mal so nachgehört, also im vergangenen Jahr haben die Rundfunkanstalten fast 900.000 Mal um Amtshilfe gebeten. Das heißt also, da werden die zuständigen Vollstreckungsbehörden angeschrieben und gesagt, hier, das und das und das haben wir zu bekommen, gehst du hin, kassierst du. Und gegenüber dem Vorjahr ist es nochmal um 27% angestiegen. Mittlerweile sind es ja durch diese neue Umstellung, was der Kirchhoff da verbockt hat, 44,5 Millionen Beitragspflichtige in Deutschland. Und jetzt ist es so, dass man wohl bei dieser hohen Zahl der Verweigerer, die ja laufend steigt, versucht, das Geld irgendwie irgendwo einzutreiben mit Mitteln, die dubios sind. Also wenn Sie irgendwelche Drohschreiben bekommen und ein Auto haben, verstecken Sie es lieber. Oder in die Garage mit dem scharfen Hund daneben oder sonst etwas. Denn sonst heißt es, was? Du willst unser Fernsehen nicht? Brauchst du auch nicht Auto fahren. Tja, da ist ein bisschen viel erzählt worden zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes von der vergangenen Woche. bezüglich dieser, ja, dieses sicheren Hafens, so heißt dieses Abkommen, wenn man es übersetzt. Aber worum geht es eigentlich? Im Prinzip geht es ja darum, dass der Max Schrems aus Wien vor einigen Jahren bei Facebook sein Konto, sein Account oder wie auch immer das Ding bei denen heißt, gekündigt hat. Und dann hat er einige Zeit später Facebook angeschrieben, hat gesagt, hier, hör mal, ihr seid ja verpflichtet so und so und ich fordere von euch, dass ihr alle Daten, die ihr über mich habt, dass ihr mir die herausgebt, mir mitteilt, was ihr gespeichert habt. Ja, und ich weiß nicht, ob er es erwartet hat, aber er hat es bekommen. Er hat eine DVD bekommen mit allen Daten drauf und er hat einen Stapel mit über 1000 DIN A4-Seiten bedruckt mit den Sachen bekommen. Also da muss wirklich einer an diesem Vorgang gearbeitet haben, der nicht mehr so ganz klar in der Birne ist. Hat es zumindest den Anschein. Aber naja, gut, 1000 Seiten ist ja auch fein. Wäre ja soweit noch in Ordnung gewesen. Nun hat aber der Max Schrems festgestellt, dass hier auch Sachen gespeichert sind, die er längst gelöscht hat, die gar nicht mehr da gespeichert sein dürften. Und da hat er gesagt, nee, so geht das nicht. Und nur hat er angefangen zu klagen und ist überall abgewimmelt worden von jedem Richter. Warum, weiß ich nicht, ob die Richter nicht genug Arsch in der Hose hatten oder sonst was. Aber beim Europäischen Gerichtshof, da wurde diese Sache jetzt verhandelt. Und da ging es jetzt eigentlich gar nicht mehr um seine Daten und um Facebook oder sonst etwas, sondern da ging es um ein Abkommen, welches da vor 15 Jahren, glaube ich, war es, zwischen der EU und den USA geschlossen wurde. Und in diesem Abkommen, da geht es um Datenaustausch. Das heißt also, man hat gesagt, jede Firma, die diesem Abkommen beitritt, was zwischen den Gruppen EU und USA geschlossen wurde, die darf aus dem anderen Bereich Daten bekommen. Also die USA, da ist eine Firma XY, die tritt diesem Abkommen bei. Das macht sie ganz einfach, indem sie das erklärt, dass sie sich an die Vereinbarung hält, dass mit den Daten nach europäischem Recht oder nach dem Recht im Ursprungsland umgegangen wird. Das erklärt sie. Und dann bekommt sie zum Beispiel aus Deutschland Daten. Ob diese Firma sich daran hält, das interessiert niemand. Nö, überhaupt nicht. Die USA nicht. Ja, warum sollten die gucken, ob ihre Firmen europäische, deutsche Rechte einhalten? Und umgekehrt aus Europa auch nicht. Man hat ja ein Abkommen. Das ist genauso, wenn ich einen kleinen Jägerzaun um mein Haus mache, brauche ich ja auch nicht mehr kontrollieren, ob da eventuell mal jemand drüber steigt. Ist ja ein Zaun da. So blauäugig haben die Richter aber dann gesagt, nee, so kann das nicht sein. Wir wissen ja alle, dass spätestens seit Snowden, das hat der E-Spot, der Generalstaatsanwalt oder Generalanwalt, so heißt er ja, sehr ausführlich dargestellt, dass die amerikanischen oder einige amerikanische Dienste Zugriff auf diese Daten nehmen, sobald die in den USA sind. Denn da gibt es Gesetze, die können, dürfen jederzeit überall Zugriff nehmen, selbst wenn die Firmen sich verpflichtet haben zur Geheimhaltung. Ist ja irgendwo verständlich, der Staat muss ja nun die Möglichkeit zur Strafverfolgung und Ähnlichem haben, aber hier muss auch überhaupt nicht nachgewiesen werden, ob irgendeine Straftat vorliegt, ob irgendein Verdacht vorliegt. Das heißt, vollkommen verdachts- und anlasslos sind diese Daten, so wie Snowden das dokumentiert hat, immer und jederzeit abgegriffen worden. Und das, genau das, hat das Gericht gesagt, so geht es nicht. Und hat gesagt, also dieses Abkommen ist erstmal ungültig. Jetzt kann man natürlich sehr lange darüber nachdenken, denn das Gericht hat sich ein bisschen salomonisch zu dieser gesamten Situation geäußert. Und was kommt denn jetzt da raus? Was passiert denn jetzt? Also erstens, die EU muss ein neues Abkommen schließen mit den USA zu dieser Thematik Datenschutz. Und was könnte denn darin stehen? Dass diese Firmen verpflichtet sind, bla bla bla. Und dann kommen wieder die Geheimdienste und sagen wieder, ja, nach unserem Recht, nach den Daten, die hier lagern, also erstmal bringt das gar nichts, oder? Es könnte natürlich sein, dass diese Firmen, die ein wirklich hohes Interesse daran haben, unsere Daten in irgendeiner Art zu speichern, jetzt in Europa Rechenzentren bauen, mieten oder was auch immer. Das können nur die Firmen, die viel Geld haben. Der schnellste und einfachste Weg wird sein, dass man die Trägheit und die Dummheit und die Duldsamkeit der Masse ausnutzt, so wie schon oft zum Beispiel auch, zum Beispiel Facebook, Geschäftsbedingungen geändert worden sind, dass denen alles gehört, was man online stellt, Google macht es ja auch und so weiter, was man dort speichert, dass die einfach sagen, ja gut, jetzt ändern wir nochmal unsere Geschäftsbedingungen und machen mit jedem Einzelnen dadurch einen Vertrag. Und in diesem Vertrag steht eben dann drin, dass sie berechtigt sind, diese Sachen irgendwo zu speichern. Wenn die Marktmacht da ist, denn die Masse wird wohl nicht auf Facebook verzichten wollen, indem sie sich täglich die sinnlosesten Sachen erzählen, dann wird einfach unterschrieben. Wer liest sich denn auch, was weiß ich, wie viele Seiten neue Bestimmungen durch? Ich will weiter Facebook machen, also stimme ich zu, klick, fertig. Ich glaube, das wird viel eher kommen. Es kann meiner Meinung nach die richtige, gute Lösung gar nicht geben, dass in der EU verboten wird, jeden, der diese Daten Zugriff darauf hat, die außerhalb der EU-Grenzen zu bringen. Das wäre die einzig richtige Lösung. Wenn die hier bei uns in der EU bleiben würden und dort auch kontrolliert würden, dann, naja, dann könnten wir vielleicht eine Zukunft haben, wo wir selbst über unsere Daten bestimmen können. Im Moment ist dieses Urteil sicherlich spektakulär, aufsehenerregend und sonst was, aber Auswirkungen wird es wahrscheinlich keine haben. Und wenn, naja, gibt es eben ein neues Gesetz und dann kommt wieder der Geheimdienst und sagt, ja, was jucken mich Gesetze, Daten sind hier, ich darf überall zugreifen. Und das Schlimmste, es darf noch nicht mal darüber berichtet werden. Die Firmen dürfen nicht sagen, bei uns waren irgendwelche Schlapphüte und haben Daten abgegriffen. Noch nicht mal das. Auch das ist verboten. Und wenn dann irgendwie die Sache gerichtlich verhandelt würde, gibt es ja auch noch die Geheimgerichte in den USA, wo keiner weiß, welche Richter daran beteiligt sind, wo die tagen und wie die Urteile ausgehen. Man weiß nur hinterher, jetzt wird jemand bestraft und sonst nichts. Ja, eine erschreckende Welt. Und ich sage voraus, die Masse lässt es sich einfach gefallen, dass sie jetzt persönlich ihre Daten frei gibt, weil sie an diesen sozialen oder asozialen Netzwerken weiter teilhaben möchte. Schon lange will ich mein neues Mobiltelefon eigentlich, ich weiß nicht, sagt man das heute noch, jailbreaken? Hört sich ja bescheuert an, der Begriff. Das heißt also, ich möchte über Sicherheitslücken im Betriebssystem ein anderes Betriebssystem aufspielen. Und da habe ich aber noch nicht die Zeit dazu gehabt, denn da denke ich, muss ich wirklich Zeit haben, um das Schritt für Schritt machen zu können, um es auch später zeigen und erklären zu können, denn Ziel ist ja, das auch in der Fernsehsendung mal vorzustellen. Aber ich muss sehen. Im Moment fehlt mir die Zeit. Die 500. Sendung droht. Im Dezember haben wir zwei Produktionstage, insgesamt 4 Fernsehsendungen. Es wird alles hektisch und eng und so weiter. Und dann kommt auch noch Weihnachten. Dann muss ich erstmal meine Ruhe haben, glaube ich. Mal sehen, wann es denn soweit ist. Aber nun hat mir Sony, meine Quatschbüchse, die ist von Sony, mitgeteilt per irgendeine Zwangsnachricht auf mein Telefon, dass nun ein neues Betriebssystem da ist und ich sollte und müsste und bla bla und Sicherheit und gehst kaputt und was weiß ich nicht. Also habe ich geguckt, scheint nichts Böses zu sein, habe gesagt, gut, dann machst du Update. Ja, hat er endlos rumgerödelt und gemacht und hinterher sah es fast genauso aus wie vorher. Kein großartiger Unterschied, aber es soll nun besser sein. Da habe ich mal überlegt, ich habe ja auch noch andere Telefone. Meine Sammlung umfasst so um die 50 Mobiltelefone, die Cloud-Eigenschaften besitzen. Davon habe ich aber natürlich nicht alle im Gebrauch. Ich habe an SIM, glaube ich, wie viele Module habe ich? 8, glaube ich, die ich natürlich auch nicht alle gleichzeitig mit mir herumschleppe. Aber okay. Ich habe nur gedacht, warum bekomme ich bei Sony ein Update und bei einigen anderen nicht? Und habe mal so ein bisschen recherchiert. Ja, das ist ja nun alles gar nicht so einfach. Wenn Android, und darum geht es ja, wenn da ein Update in diesem Betriebssystem vorgenommen wird, das kommt ja in aller Regel von Google. Denn Android ist ja von Google als Operationssystem, sagt man auch nicht mehr heute, als OS, ja, das hört sich besser an, entwickelt worden. Und die sagen dann, jeder, der es haben will, von euch Dödels da draußen, die Clouds herstellen, der kann es haben. Allerdings nicht ganz umsonst, sondern es müssen bestimmte Apps installiert werden, die Google gern da drauf hätte, und dann können die Firmen das kostenlos haben. Aber die meisten Firmen passen das an. Die Benutzeroberfläche, eigene Apps da drauf und allen möglichen Kram. So, und diese Anpassung, naja, das muss dann natürlich auch getestet werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn also jetzt ein solches Sicherheitsupdate kommt oder ein generelles Update, dann ist das bei Geräten, die, naja, Google Nexus zum Beispiel, da kommt es am schnellsten. Denn das ist ja dann direkt schon fix und fertig für diese Geräte. Aber die anderen Hersteller, Samsung und Huawei und Sony hatte ich eben, was haben wir noch, HTC und sonstige Sachen, die, naja, die müssen jetzt erstmal ihre Version, die sie von Google bekommen, auf ihre Geräte anpassen. Denn ich will ja nur nicht eine vollkommen neue Benutzeroberfläche mit neuen Bedienungen und allen möglichen Kram haben. Ich möchte ja schon so weiterarbeiten wie bisher. So, und das muss gemacht werden. Und das dauert natürlich. Das geht nicht in einem Tag, nicht in einer Woche, oft nicht in einem Monat. Und das ist übrigens auch eine ganz große Gefahr, dass solche Updates viel zu lange brauchen, bevor sie wirklich wirksam auf mein Gerät installiert werden können. Ob ich sie denn installiere, das ist ja immer noch eine andere Frage. Also, Google-Geräte, Nexus, bekommen die Updates am schnellsten. Danach kommen die, die über, naja, so große Provider wie die Telekom oder O2 oder Vodafone die Geräte bezogen haben, denn auch die sind ja in irgendeiner Art mit einem Branding versehen, das heißt also mit einem Firmenbezug in der Benutzeroberfläche und auch in der Benutzung. Und dort ist man relativ leistungsfähig und kann das schnell machen. Aber viele andere, da dauert es. Da dauert es wirklich. HTC wird wohl noch ein bisschen dauern. Android 6.0 ist ja im Moment im Gespräch. Das Update ist da, aber eben noch nicht von den Firmen. Motorola geht meist relativ schnell an die Thematik ran. Bei Sony, ich habe ja noch kein 6.0 Update, dieses Marshmallow, sondern ich habe erstmal das 5er bekommen. Die arbeiten im Moment wohl an dem 6.0er. Ich denke mal, vielleicht bringt's der Osterhase. Asus dauert auch ziemlich lang, genau wie Huawei. Dann LG, Ja, da gibt es im Moment, glaube ich, noch gar keine Hinweise darauf, dass es bald ein neues Betriebssystem geben wird. Und Samsung wohl auch noch nicht. Da gibt es auch noch keine Veröffentlichung. Das heißt also, diese Art und Weise, die Betriebssysteme zu verändern, um sie auf die eigene Hardware zu bringen und dann ein Update zur Verfügung zu stellen, was dann auch nicht gleichzeitig für alle Benutzer dieser Marke von Telefon zur Verfügung steht, sondern auch wieder stufenweise geht, ist ziemlich ineffizient, denn man muss lange weiter selbst mit erkannten Fehlern leben. Am allerschlimmsten sind die, die ein Billigtelefon gekauft haben. Also so eine Art Wegwerftelefon. Es gibt ja nun massenweise davon. Denn ich habe Telefone, die sind 5, 6, 7 Jahre alt. Da hat es noch nie ein Update gegeben. Und der Hersteller oder Importeur hat auch überhaupt kein Interesse dran. Der verkauft lieber ein neues. So nach dem Motto, was, ein Jahr alt, wirfst du weg. Ist ja Zufall, dass das jetzt noch gehält und jetzt noch funktioniert. Kaufst du neues und da ist ein neues Betriebssystem drauf. Dass das auch schon wieder alt ist, wenn es bei mir ist, das wird dann geflissentlich verschwiegen. So, kommen wir mal wieder zurück zu diesen Routen oder Trailbreaken oder was weiß ich auch immer. Da muss man erstaunlicherweise sagen, dass die Leute, die zum Beispiel Cyanogen Mod oder sowas auf ihrem Android-Gerät haben, ausgetauscht haben gegen das Original-Android, dass die meist schneller bedient werden als alle anderen. Hier sieht man wieder, dass eine Gemeinschaft in der Lage ist, blitzschnell zu reagieren und auch das Interesse daran hat, obwohl keine wirtschaftlichen Interessen dahinter stecken. Also, auf neues Betriebssystem drauf, nicht den billigen Kram kaufen oder nach spätestens einem Jahr wegwerfen und die anderen müssen warten, bis sie gnädig von ihrem Lieferanten, von ihrem Hersteller bedient werden. Wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob hier schon die ersten Anläufe dazu sind, dass Recht gebeugt wird. Denn ich höre so viele juristische Kommentare zu dem Thema VW und dieser Betrugsmasche, die da läuft, die da sagen, ja, und ob du Schadensersatzforderung hast oder irgendwie und so und alles zweifelhaft und so weiter. Mal ganz klar zu dieser Sache. Hätte ich einen VW mit einem Motor gekauft, der durch die Software im Schadstoffausstoß, na, sagen wir mal, sehr kreativ angepasst wird, je nach Situation, dann hätte ich dieses Ding gekauft unter Vorspiegelung falscher Tatsache. Es ist wirklich Betrug, wenn man mir sagt, der hat den und den Schadstoffausstoß und in Wirklichkeit hat er aber bis zu Faktor 40 davon. Das ist so nicht in Ordnung. Wenn man jetzt sagt, wir rufen die Fahrzeuge zurück, ja, die können ja rufen so lange, wie sie wollen. Mein Auto hört nicht, hat keine Ohren. Das hat Türen und Auspuff, aber keine Ohren. Das heißt mit anderen Worten, Kunde, du bringst das Auto in die Werkstatt. Ja, sag mal, bin ich denn doof? Die haben mich betrogen und um jetzt diesen Betrug rückgängig zu machen, soll ich, ohne dass ich Kostenerstattung irgendwas bekomme, in die Werkstatt fahren, dann ein Leihfahrzeug ist im Moment überhaupt nicht vorstellbar. 11 Millionen Leihfahrzeuge, es geht irgendwo auch gar nicht. Das heißt also, ich habe dann mein Auto nicht, so wie es im Moment aussieht, muss es mindestens einen Tag in der Werkstatt bleiben. Aber großartig wird rumgetönt, dass es kostenlos gemacht wird. So, und hinterher bekomme ich ein Auto, was in der Regel weniger Leistung hat, was in der Regel mehr Sprit verbraucht und was an Wiederverkaufswert allein durch den Image-Schaden deutlich gelitten hat. So, und jetzt geht die Diskussion darüber los, dass ich das alles erdulden muss, dass ich erdulden muss, von einer Weltfirma betrogen zu werden, belogen zu werden, dass ich hinterher noch Kosten dafür habe, dass sie ihren vorsätzlichen Betrug wieder rückgängig machen. da muss man doch wirklich mal überlegen, das kann so nicht sein. Und dann kommen Argumente, ja, wenn man das alles hochrechnen würde, dann kämen ja mit Sicherheit 100 Milliarden auf VW zu, an Schaden und sowas. Entschuldigung, ist es denn mein Problem, wenn ein Betrüger dann hinterher 100 Milliarden zahlen muss? Es haben doch auch die Aktionäre davon gelebt, von dem Betrug. Dann müssen die eben das Geld zuschießen. Da muss es herkommen. Und nicht von dem kleinen Mann, der sich sein Auto mit Mühe und Not abgespart hat oder noch abstottert und dann so in dieser massiven Art betrogen worden ist. Das kann nicht recht sein. Hier muss ich sagen, da sind die Gesetze in den USA ganz anders und ich hoffe, dass dort die ersten Klagen kommen und die dann mit einer Signalwirkung auch auf den Rest der Welt abfärben. Denn dann wird VW wohl nicht in den USA jemanden das Auto zurücknehmen und Schadensersatz zusätzlich zahlen und hier in Deutschland sagen, ist doch deine Sache. Das wird so nicht gehen. Also ich hoffe, dass dort bald so viele Klagen kommen, dass die Mächtigen auf die Birne kriegen. Denn hier vorsätzlichen Betrug und hinterher sich so aus der Affäre zu ziehen, das geht nicht. Ach ja, weil ich heute gehört habe, in der Schweiz ist es verboten, diese Fahrzeuge mit diesen entsprechenden Motoren zu verkaufen. Nicht nur VW, sondern alle Tochterfirmen genauso. Also Audi, Seat und was weiß ich, wie der Kram heißt. Nur mal so meine Meinung dazu, ja. Dem Betrüger dann auch noch Schonung zu geben, weil der Arme ja nicht weiß, wie er seinen Betrug finanzieren soll, um den Schaden daraus gut zu machen, kann nicht die Lösung sein, kann wirklich nicht wahr sein. Auf die Autoindustrie kommt sowieso eine massive Umwälzung zu und wir werden in den nächsten 25 Jahren so viele Änderungen haben, dass die Autos dann nicht mehr mit dem heutigen vergleichbar sind. Aber das ist ein Thema, das würde ich ganz gerne nächste Woche besprechen, weil es gibt da so viele unterschiedliche Aspekte und Betrachtungsweisen und so eine grobe generelle Richtung, aber viele Facetten, wie es sich wohin entwickeln könnte. Eins ist klar. Die Zukunft des Autos ist elektrisch und autonom, wenn auch noch nicht so schnell. So, dann wird also das Automobil wirklich Automobil. Das war's eigentlich. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen noch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Es soll zwar kalt werden und irgendwann auch anfangen zu regnen, aber zumindest heute hatten wir einen schönen Tag, heute am Montag. Und morgen soll er wohl auch noch erträglich sein und dann sehen wir mal weiter. Wenn wir uns nächste Woche wieder hören, weiß ich, wie es diese Woche war. Schauen Sie bitte mal in den Shop hinein. In der Fernsehsendung werde ich auch neue Artikel vorstellen, die dann im Shop sein werden. Und ich rufe zu einem Wettbewerb auf. Es geht um eine Namensfindung. Aber bis dahin tue ich einfach den Daumen nach oben, sage Ihnen alles Gute und bis nächste Woche. Und immer ein Bit übrig behalten. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.